herzlich willkommen zu unserem jetzt zweiten Transformers Talk. Heute zu Gast habe ich Max Orgeldinger. Max, ich sag du, wir kennen uns auch schon seit einigen Jahren. Max ist Co-Geschäftsführer mit Annabelle bei TLGG. Das ist eine Tochter mittlerweile der Omnicom-Gruppe. Ihr seid eine super starke Agentur und auch gleichzeitig Consulting-Gruppe, die große Unternehmen dabei berät, Trends zu verstehen, zu erkennen, Relevanz herauszuarbeiten, gemeinsam mit euren Kunden auch zu schauen, was da an Technologiethemen für Sie interessant sein könnten und wie Sie sowas auch nutzen können. Und das Agenturgeschäft, ja, musst du vielleicht ein paar Worte nochmal dazu sagen, eher eine klassische Marketingagentur, wenn ich es richtig so verstanden habe. Du bist seit 14 Jahren bei TLGG, schaust also schon verdammt lange in die Zukunft auf große Themen. Ich freue mich, dass du heute da bist.
Vielen Dank, hallo.
Super. Ja, es geht wieder, wie der Name schon sagt, um Transformation und bin ganz neugierig von dir, Max, vielleicht mal zu hören, was sind denn aus deiner Sicht heute nach vorne geschaut, die großen Themen, Trends, die großen Themen, die Unternehmen in starke Veränderungen und Transformationsprozesse führen wird. Was ist so deine Sicht auf das?
Also ich glaube, aktuell gibt es natürlich zwei Themen ganz besonders, die alle umtreiben. Das eine ist erstmal Automatisierung im Großen und AI im Besonderen. Mhm. Und dann ist natürlich die aktuelle politische Landschaft auch ein Thema, was ganz, ganz viel Transformationsdruck gerade ausübt. Mhm. Dann gibt es natürlich längerfristige Themen und es gibt branchenspezifische Themen, aber für mich stechen die beiden gerade sehr, sehr heraus. Ich glaube, Demografie und unterschiedliche Generationen sowohl im Inneren, also auf der Mitarbeitendenseite, als auch im Äußeren, auf der Konsumentinnenseite, auch noch sehr, sehr großes Thema. Mhm. Aber ja, die zwei nochmal ganz besonders.
Ja, dann lass uns aber gerne mit KI anfangen. Das ist überall sozusagen das Thema. Wir beobachten, dass viele Unternehmen. Ich habe vor kurzem eine kurze Studie gesehen, da war 40% der Unternehmen, der befragten Unternehmen, machen noch nichts mit dem Thema AI. Weitere 40% oder 50% üben so ein bisschen mit ChatGPT und Copilot, so ein bisschen Admin-Aufgaben, ne? Textoptimierung und so weiter. Und nur 10% sind schon wirklich an dem Punkt, sich damit systematisch zu beschäftigen und AI als integrativen Bestandteil des Operating Models oder Geschäftsmodells irgendwie zu nutzen. Meine Frage an dich, was sind denn da die großen Themen in so einer Wertschöpfungskette, wo AI reinschlagen wird? Was sind das die Themen und was bedeutet das?
Ja. Können wir gerne gleich noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Ich glaube, ich würde sogar noch mal einen Schritt vorher ansetzen. Ich glaube, was viele Unternehmen unterschätzen, ist gar nicht unbedingt ihr eigener Einsatz von AI, sondern eher, wie AI die Gesellschaft und die Systeme, in denen sie sich bewegen, beeinflussen. Ganz unabhängig von dem, was die Unternehmen selbst tun. Ich glaube, sich darauf vorzubereiten, ist ein Thema, was viele Unternehmen noch unterschätzen. Also wenn wir zurückschauen auf vergangene Technologie oder auf vergangene technologische Veränderungen und die letzte große Welle, die wir gesehen haben, ist Digitalisierung und Smartphones, dann fand ich das bemerkenswert, gar nicht immer unbedingt, wie setzt ein Unternehmen direkt diese Technologie ein, sondern wie verändert sich die Welt, in der wir agieren und wie muss man darauf reagieren? Und das ist alles von wirklich großen gesellschaftlichen Trends hin zu Politik. Ich glaube beispielsweise, das aktuelle politische Klima, in dem wir uns befinden, wäre undenkbar ohne die Erfindung des Smartphones. Und das hat ganz viele indirekte Auswirkungen natürlich. Ich glaube, im AI-Bereich ist es einfach, sich vorzustellen, wie radikal sich unsere Gesellschaft wieder verändert. Ganz unabhängig davon, ob ich AI jetzt selbst einsetze, um effizienter zu werden oder entlang meiner Wertschöpfungskette bestimmte Themen anzugehen. Und ich glaube, das ist für mich immer der erste Schritt, sich Gedanken zu machen über Szenarien, wie sich unsere Welt verändern kann und was das für das konkrete Geschäftsmodell bedeutet.
Aber dann lass genau mal da ein bisschen reindenken. Szenarien. Ja, ja. Was sind denn dann die großen gesellschaftlichen Entwicklungen, die da angestoßen werden? Was verändert sich? Was meinst du? Was sind das für Themen?
Also erstmal ist es sehr schwer zu sagen, weil es sehr groß ist und sehr schnell geht. Ich denke über AI immer nach als eine Informations- und Medientechnologie. Und für mich gibt es eine relativ geradlinige Linie von der Erfindung des Buchdrucks zu Technologien wie Telegrafen und Radio, Fernsehen, all diesen Massenmedien und zuletzt eben das Internet, Social Media, Smartphones zu AI heute. Und ich glaube, im Kern sind da immer sehr ähnliche Dinge passiert, die wir jetzt auch wieder mit AI sehen, nämlich Zugang zu Produktionsmitteln von Medien wurden demokratisiert. Das heißt, mehr Menschen sind in der Lage, einfacher, schneller, günstiger, besser, sehr hochwertig wirkende Inhalte zu produzieren. Und was das auf der einen Seite bedeutet, ist, dass erstmal die Kosten, aber auch ein Stück weit der ökonomische Wert pro Inhalt sinken. Und auf der anderen Seite bedeutet es, dass die Anzahl dieser Inhalte massiv steigt. Und ich glaube einfach, wenn man zurückblickt, und ganz besonders hart hat das natürlich die Medien selbst, den Journalismus getroffen, dann kommen wir aus einer Zeit, wo sehr wenige Menschen die Hoheit darüber hatten, welche Informationen wir konsumieren, auch welche Unterhaltung wir konsumieren. Und es relativ wenig davon gab. Das heißt, das einzelne Medium war sehr viel wert oder der einzige Inhalt. Und heute sind wir in einer Welt, wo es einen Überfluss schon heute an Inhalten gibt und immer härtere Konkurrenz um die Aufmerksamkeit der Menschen. Und für mich ist TikTok im Besonderen ist so ein bisschen das zeitgemäßeste Medium. Und eins, glaube ich, was dann auch wieder sehr stark beeinflusst, wie gerade junge Generationen denken, Inhalte konsumieren, Informationen konsumieren und damit natürlich auch so ein bisschen ihr gesamtes Leben prägt. Und ich glaube, TikTok ist so ein bisschen die letzte Entwicklungsstufe von Internet, Social Media und Smartphone. Und meine Prognose, aber auch ein bisschen meine Angst, dass wenn man jetzt da nochmal AI drauf wirft, dass wir eigentlich nochmal eine extreme Steigerung von TikTok sehen werden. Das heißt, noch mehr Inhalte, noch schneller, aber natürlich auch ein noch fragwürdigeres Verhältnis zu Informationen und Wahrheit beispielsweise.
Ja. Das gesagt, ich finde das interessant. Das würde ja bedeuten, dass wir jetzt durch die AI Möglichkeiten haben, alle miteinander viel ganzheitlicher und wertschaffungsmächtiger unterwegs zu sein. Also ich frage mich gerade, wenn ich jetzt mir vornehme, eine Brand zu entwickeln. Ja. Ich lasse mir von ChatGPT sozusagen das Business Model schreiben. Ich mache mit ChatGPT eine super durchdachte und gut fundierte Wettbewerbsanalyse, formuliere mein UVP raus, bin dann auch in einem Viertel oder einem halben Jahr so weit, dass ich Agenten nutze über ChatGPT, die mir gleich die ganze Webpage hinstellen, die App bauen und das Ganze. Also im Grunde genommen, ich kann ein bisschen vielleicht über ChatGPT und den Agenten einen Auftrag geben, such mir mal die richtigen Sourcing-Quellen in Asien oder sonst was und verhandle mit denen schon mal, oder vielleicht sind wir noch nicht ganz so weit im halben Jahr, aber identifiziere mal zumindest mögliche Partner, die mit mir dort mich beliefern können, mit dem, was ich da als Fashion-Brand beispielsweise entwickeln möchte. Also das heißt, für mich als einzelnen Spieler, als Individuum, habe ich auf einmal Möglichkeiten, eigene kleine Business-Model aufzusetzen, ich sage jetzt klein, die aber eigentlich ultimativ auch voll skalierbar sind. Theoretisch zumindest mal im ersten Schritt. Was heißt das dann? Das heißt, wir haben eine noch schnellere und fragmentiertere Angebotswelt mit noch mehr Opportunities, aber auch noch mit schnellerem In and Out. Ja. Wird wieder untergehen, nicht relevant, wieder was Neues. Was bedeutet das? Also?
Und ich glaube, mit Sicherheit kann es niemand sagen. Ich glaube, wir bewegen uns wirklich in Szenarien, die nicht so einfach vorstellbar sind für uns. Ich habe mal was gelesen über die letzte große Welle, wo jemand meinte, es war nie so einfach, ein Unternehmen zu gründen und die ersten Schritte zu gehen, aber es war auch nie so schwer, es am Leben zu halten. Ja. Ich glaube, das ist sehr wahr und meine These wäre, dass das noch wahrer wird über AI, dass wirklich teilweise innerhalb von wenigen Stunden, wenigen Tagen ich den Grundsatz für ein Unternehmen legen kann und ganz viel ausprobieren und mit relativ wenig Aufwand starten kann. Und weil das aber alle können, die Konkurrenzsituation eben potenziell so hart ist wie nie zuvor. Ich glaube, was dann wieder die Reaktion darauf ist, ist schwer vorherzusagen, weil dann kommen wir halt genau in diese gesellschaftlichen Trends. Also sind die Konsumentinnen so sprunghaft, dass sie tagtäglich von Marke zu Marke springen und der Wettbewerb hat? Oder gibt es vielleicht auch wieder eine genaue Gegenreaktion, wo all jene Marken, die 10, 20, 30, 100 Jahre Tradition haben, eigentlich wieder deutlich relevanter werden, weil die Konsumentinnen komplett überfordert sind und in diesem unglaublichen Angebot sich nicht mehr orientieren können und einfach ganz kategorisch sagen, ich suche Orientierung bei all dem, was es früher schon gab, auch in der Kommunikation vielleicht eine Rückkehr zu physischen Medien passiert, Print, Tradition, dass all diese Themen wieder hochkommen. Und meine Prognose ist so ein bisschen, es wird eine Mischung passieren. Also all das wird gleichzeitig passieren. Es wird gewisse Zielgruppen geben und auch in Wellen kommen und gehen, die sich sehr im Traditionellen orientieren, eine Flucht vor allem Neuen und Digitalen. Mhm. Und gleichzeitig wird es andere geben, die sich voll einlassen auf diese wilde, schnelle, neue Welt. Und ich meine, sehen wir heute schon, wir sehen es in der Mode beispielsweise, wo einerseits die Luxusmarken erfolgreich sind, aber wo auf der anderen Seite Wish und wie sie alle heißen, natürlich auch erfolgreich sind.
Wish nicht mehr so sehr,
ja,
aber Temu,
ja. Temu
und Shein.
Ja. Ganz
genau.
Shein, ja.
Ja. Aber echt spannend, diese Rückbesinnung quasi oder die eine Seite, die vielleicht eher das Analoge wieder sucht, weil die Geschwindigkeit so hoch ist. Ich hatte ein Statement mal vor gar nicht langer Zeit mitbekommen, das fand ich ganz interessant. Da hat so ein Tech-Experte irgendwo gesagt, weiß leider nicht mehr genau, wer das war, ist allem mit dieser Möglichkeit des Fakens, die wir jetzt haben, textuell, aber dann auch mit Bots, die das pflegen, pushen, verbreiten, bis hin zu Fake-Bildern, Movies. Was passiert da jetzt wieder zurück auf diese große Frage mit der Gesellschaft? Und er meinte, es verliert, dass wir im Grunde genommen total das letzte Stückchen Vertrauen ins Internet verlieren. Und was ist denn, was passiert denn, wenn ich dem, was da im Internet ich aufnehme, ich kaum noch die Möglichkeiten habe, zu unterscheiden und herauszukriegen, was ist eigentlich jetzt wirklich real, was ist tendenziös, manipulativ, was und so weiter. Ist das nicht vielleicht sogar eine Reaktion, die dazu führt, dass manche Menschen sich wirklich davon abwenden? Und also und der hat es jetzt provokativ gesagt, wir sind am Ende des Internets gerade der Reise sozusagen angekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ich fand es einen ganz interessanten Gedanken, der vielleicht auch das dann unterstützen würde, was du gesagt hast, dass manche Teile eben sagen, dass ich kann es nicht, ich kann es nicht unterscheiden, ich will es auch nicht unterscheiden, ich gehe wieder zurück zum Analogen oder mehr zum Analogen und zum Echten und zum Wahren.
Also ich glaube, für bestimmte Gruppen wird das mit Sicherheit wahr sein. Ich würde nur zwei Ergänzungen machen. Ich glaube, auf der einen Seite wäre es naiv zu denken, dass die physische Welt auf eine Art und Weise unberührt von dieser Entwicklung ist. Mhm. Also diese Technologien erlauben es natürlich auch einfacher, wieder Kommunikation und Inhalte im Physischen zu faken auf eine Art und Weise. Also auch heute ist AI schon in der Lage, im Zweifelsfall Telefonate zu führen und auch beispielsweise Briefe und Faxe sind natürlich
nicht... Also das analoge Physische muss dann wirklich face-to-face sein.
Ja, das wäre die Extremform. Also zu sagen, am Ende des Tages ist es nur noch das menschliche Gespräch und selbst da in der Extremform fast nur noch das menschliche Gespräch, wo wir sicherstellen können, dass keine Technologie unterstützt, weil wir sind noch nicht so weit, aber auch heute kann ich theoretisch schon einen Knopf im Ohr haben, wo vielleicht Technologie mithört und mir Tipps gibt oder natürlich wird an Glasses gearbeitet, die Welt analysieren. Das ist alles noch nicht so weit, aber wenn ich all das wirklich verbannen will, muss ich fast wieder eigene technische Vorkehrungen treffen, die garantieren, dass die Technologie auch in diesem physischen Raum nicht stattfindet. Mhm. Und ich glaube auch, wenn wir über Print und Ähnliches reden, ist natürlich erstmal nicht garantiert, dass die Motive nicht in irgendeiner Weise von der Technologie berührt wurden. Dementsprechend ist es dann die Frage, tun wir vielleicht nur so, als ob das alles in der physischen Welt echter ist und manche sind auch fein damit, weil sie nur die Materialität mögen oder die Illusion des Ganzen. Ich glaube, da wird es ganz, ganz viele Ausprägungen geben. Ich glaube, das ist das eine. Auf der anderen Seite können wir natürlich auch in der digitalen Welt wieder Vorkehrungen treffen, die es einfacher machen, bestimmte Sachen zu verifizieren. Es gibt heute schon Möglichkeiten. Ich glaube, es wird auch noch mehr Möglichkeiten in der Zukunft geben. Also ich glaube, Marken, die Vertrauen genießen, werden auch in der Zukunft weiterhin online eine vertrauenserweckende Quelle sein, mindestens mal, wenn sie sich darauf konzentrieren. Also ich glaube, dass so Marken wie die New York Times beispielsweise oder Guardian oder natürlich auch öffentliche Rechte für gewisse Zielgruppen auch online weiterhin sehr vertrauenserweckend sein können. Auch das gilt wieder nicht für alle, weil wir sehen auch Entwicklungen, wo es gerade auch eine Gegenbewegung gegen genau diese Medien gibt, weil bestimmte Zielgruppen ihnen eben nicht vertrauen. Aber ich glaube, das kann interessant sein. Und es gibt ja auch technische Möglichkeiten, wieder bestimmte Inhalte zu verifizieren. Ich hoffe sehr, dass Marken wie Apple beispielsweise anfangen, Inhalte schon auf einer Geräteebene zu verifizieren, wo man vielleicht sagen kann, das ist ein unbearbeitetes Bild, was genau so aus einer Kamera kommt. Da gibt es dann wieder Gefahren, weil im Zweifelsfall fotografiert dann jemand einfach einen Bildschirm so ab, dass man es vielleicht nicht erkennen kann. Aber trotzdem, ich glaube, ich würde das Internet nicht aufgeben. Es wird ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel sein, aber ich glaube, auch da gibt es Möglichkeiten mit Technologie und mit vertrauenserweckenden Marken, dem wieder ein Stück weit entgegenzuwirken. Mhm. Und manchen wird es auch einfach egal sein. Manche werden auch einfach sagen, wofür brauche ich noch Echtes und wofür brauche ich noch...
Das ist jetzt dann der nächste Punkt, weil ich glaube, du hast es mal irgendwo, als wir ein anderes Mal darüber gesprochen haben, hattest du erwähnt, das große Thema IP, IP-Rechte.
Ja, ja.
Was ja anscheinend jetzt, wenn ich es versuche zu verstehen, noch alles ganz unklar ist, wie die Reise da angeht. Also wenn ich jetzt ChatGPT oder DALL-E oder Midjourney oder wem auch immer den Auftrag gebe, mir ein Model in einem Jackett mit einem Shirt oder sonst irgendwas darzustellen, auch meine Fotos noch mit reinlade für also Product Designs mit reingebe und da kommt was ganz Tolles, das sieht echt aus, läuft durch die Sahara. Wem gehört jetzt dieses Recht daran, obwohl sich ja auch gespeist hat aus dem großen Internet und allen anderen Bildern? Ist das ein Thema? Das wäre jetzt für mich die erste Frage. Glaubst du, dass das ein Thema ist, was je geregelt werden kann, oder wird es eigentlich immer ungeregelt bleiben und damit rechtefrei? Das heißt, ich kann Bilder kreieren und die, die ich kreiere, sind dann meins, fertig aus. Und wenn das der Fall ist, wie hat das einen Einfluss darauf, auf Marken, auf wie schütze ich Produkte, Geschmacksmuster? Hab keine Ahnung, was alles mit solchen IP-Rechten noch verbunden ist?
Also ich glaube, es muss erstmal weiter geregelt werden auf einer gesetzlichen Ebene. Ich glaube, das ganze Enforcement dessen ist dann nochmal eine andere Frage. Online, das haben wir auch schon bei anderen Themen gesehen. Für mich kommen da verschiedene Themen zusammen, das ein paar schon angesprochen ist. Das erste ist erstmal, auf welchen Inhalte wurden diese Modelle trainiert? Mhm. Und selbst wenn der Einfluss nicht direkt erkennbar ist, kann ich Inhalte, die von diesen Modellen generiert werden, kann ich die als eine Marke beispielsweise verwenden oder nicht? Ich glaube aber, um ehrlich zu sein, das wird vielen Privatanwendern, ist es heute schon egal und wird es auch in Zukunft egal sein.
Ja, aber nehmen wir mal an, ich bin ein kleines Business ich baue diese Marke auf. Oder bin auch ein großes. Ja. Ich heiße Hugo Boss und fütter mich auch daraus.
Jetzt genau, ich glaube, die großen Marken sind aktuell aus guten Gründen vorsichtig. Da ist wieder eine Frage von unterschiedlichen Rechtsräumen. Mit Sicherheit in Deutschland und Europa ein bisschen anders als in Amerika und Asien, aber da sind Marken aus guten Gründen vorsichtig aktuell. Da gibt es nochmal die Frage, wenn ich das wieder weiter entfremde, wenn da noch ein Mensch mit Photoshop was macht. Da kommen wir sehr in Nuancen von Medienrecht rein, da bin ich auch nicht der richtige Ansprechpartner, aber es ist erstmal ein Thema.
Aber hast du ein Gefühl, wo die Reise denn hingeht oder enden wird? Wird sie sein, dass es IP-Rechte geben wird, oder bleibt es sozusagen ungeregelt und lässt
sich? Also ich glaube, es wird auf jeden Fall Regelungen geben, die möglicherweise anders sein in Amerika als in Europa. Ich glaube, Amerika wird da weiterhin relativ liberal bleiben. Europa muss man schauen. Im Zweifelsfall wird es vielleicht auch in bestimmten Rechtsräumen andere Modelle geben, die nachweisen können, dass sie andere Trainingsdaten haben, wo nur lizenzierte Daten verwendet wurden. Gibt es beispielsweise auch schon mal. Adobe sagt selber, dass sie nur mit lizenzierten Daten arbeiten. Da gibt es auch wieder Zweifel dran. Aber das ist dann, wie gesagt, das ist eine sehr detaillierte Diskussion. Ich glaube, das wird sich erstmal regeln lassen. Die nächste Dimension ist dann, selbst wenn die Trainingsdatenfrage geklärt ist, je nach Prompt, wie sehr kann ich gewisse Einflüsse oder auch echte Personen, echte Marken beispielsweise verwenden. Also ein interessantes Beispiel vor kurzem war natürlich der ganze Studio Ghibli-Trend, wo ganz viele explizit den visuellen Style eines lebendigen Künstlers verwendet haben. Das ist nach meinem Verständnis aktuell ein rechtlicher Graubereich, wo nicht ganz klar ist, es ist schwer, einen visuellen Stil wirklich schützen zu lassen, dafür ist es zu breit. Auf der anderen Seite, in dem Fall wurde natürlich explizit der Name dieses Studios verwendet. Und am Anfang hat ChatGPT das zugelassen, aktuell lassen sie es nicht mehr ganz so frei zu. Je nachdem, wie man promptet, geht es wieder. Oder man kann natürlich andere Bilder als Beispielbilder nehmen. Okay. Und mein Verständnis ist immer, die einzelne Anwenderin und die kleine Marke wird wahrscheinlich nicht belangt werden. Das ist zumindest nach aktuellen Mitteln sehr aufwendig. Vielleicht geht auch das in Zukunft wieder mit AI, dass dann hunderttausende Mahnungen rausgehen und das Ganze auch ist wieder zu Einigungen automatisiert kommt. Aber für größere Marken ist natürlich eine andere Frage. Mache ich das? Mache ich das nicht? Und auch das Recht am eigenen Bild. Ich finde es zum Beispiel spannend. Donald Trump nutzt sehr, ich sag mal, liberal AI-Bilder von sich selbst. Vor kurzem hat er wieder ein Bild von sich als Papst veröffentlicht. Sehr, sehr spektakulär. Wo jetzt die Frage ist, wenn andere beispielsweise AI-Bilder von Donald Trump verwenden, kann Donald Trump klagen? Würde er klagen? Ist erstmal eine öffentliche Person, da ist Recht am eigenen Bild wieder nicht ganz so klar. Aber wenn man das jetzt auf eine Art und Weise tut, die einem Donald Trump vielleicht nicht gefällt, die ihn in einem unschönen Licht dastehen lässt, wie ist da die Rechtslage in Amerika auch wieder anders als in Deutschland? Aber ich glaube, es ist einfach vollkommen klar, dass, zumindest für mich, dass die einzelne Anwenderin da draußen das Gefühl hat, ich kann erstmal alles prompten und das Internet immer voller wird von den wildesten Interpretationen. Und ich habe fast das Gefühl, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir uns die Frage stellen ob das Recht am eigenen Bild so überhaupt noch Bestand haben kann, weil ein totaler Dschungel entsteht, wo niemand mehr nachvollziehen kann, was ist eigentlich okay und was nicht. Und im Zweifelsfall die größeren Accounts und die größeren Marken sind alle ganz vorsichtig, aber da draußen gibt es Hunderttausende von Accounts, die kennen nichts und machen einfach mal. Und im Zweifelsfall habe ich dann ganz viele Privatanwenderinnen, die theoretisch Zehntausende Dollar Strafe zahlen müssten, wenn man das streng enforcen würde. Aber das ist irgendwie auch nicht mehr realistisch. Ist für die Marken auch keine gute Idee, wenn sie jetzt jeden verklagen, der irgendwo ein Gucci-Logo verwendet hat. Mhm. Ja, ich glaube, erstmal da entstehen ganz, ganz viele Fragen. Und es gibt unterschiedliche Szenarien, unterschiedliche Rechtsräume, die wahrscheinlich unterschiedlich damit umgehen werden. Aber erstmal ist es ein spannendes Problem, würde ich zumindest mal sagen.
Okay. Ja, also ich halte nochmal fest, alles noch wahnsinnig unklar, wo die Reise hingehen wird. Es muss noch eine Menge irgendwie geklärt werden und das braucht auch noch ein ganzes Stück Zeit. Und ich habe so höre bei dir raus, wenn du so beschreibst, dass es für mich sich zumindest so anhört, dass es fast kaum irgendwie im Kleinen und im Detail zu bändigen ist, weil einfach da so viel gerade noch entsteht. Ja, müssen wir weiter schauen. Vielleicht aber mal einen Blick kurz auf auch den Teil des Geschäftes, für den ihr ja in der Omnicom-Gruppe ja auch stark steht, nämlich das ganze Agenturgeschäft. Ja. Und da würde mich mal ganz kurz interessieren, deine Sicht auf die Dinge. Gab es auch jetzt, was bei euch durch die Branche gegangen ist, dieses Statement da von Zuckerberg und Meta, am besten nur noch einen Check schreiben, die Zielgruppe und die Person angeben und lass uns mal das den Rest machen, was ja dann im Ultimum bedeuten würde, eigentlich bräuchte es keine Agenturen mehr, sozusagen. Also jetzt mal bis zum Ende ganz radikal durchgedacht. Was denkt die Agenturwelt dazu? Wie ist da so die vorherrschende Meinung?
Ja. Das sind natürlich auch noch relativ junge Entwicklungen und noch jüngere Statements. Dementsprechend denkt die Agenturwelt erstmal sehr unterschiedliche Dinge darüber. Ich glaube, niemand ist erstmal begeistert. Und dann gibt es die, glaube ich, neugieriger in die Zukunft schauen und sagen, die Welt hat sich immer verändert und wir müssen uns anpassen und am Ende ist unser Kernskill Kreativität und wir werden immer einen Weg finden, den zu vermarkten und dann gibt es mit Sicherheit auch viele, die dem Ganzen erstmal mit großen Sorgen entgegenblicken. Mhm. Ich glaube, am Ende ist die relevanteste Frage für die Agenturbranche immer, was passiert auf der Kundenseite? Und ich glaube, wenn man die Vision von Mark Zuckerberg, lasst mich euer gesamtes Marketing übernehmen. Wenn man die zu Ende denkt, dann braucht es auch keine Marketingabteilung mehr auf der Kundenseite.
Ihr könnt ja auch.
Und das ist, glaube ich, irgendwann eine sehr extreme Zukunftsvision. Ich halte die nicht für realistisch, egal wie weit sich die Technologie weiterentwickelt, weil ich glaube, dass damit keine Differenzierung mehr möglich ist. Und dann sind wir eben bei einer sehr extremen Welt, wo ich weiß nicht, irgendwann nur noch das Budget entscheidet, aber wenn alle Zugang zu den gleichen Tools und zu den gleichen Daten haben, kommen irgendwann auch alle wieder bei den gleichen Inhalten raus und dann haben wir für mich einfach eine Flut von sehr, sehr ähnlichen Werbemitteln da draußen. Hm. Und ich glaube nicht, dass das ein dauerhaft stabiler Zustand ist. Ich glaube, dass das auch was ist, was die Konsumentin wieder auf eine Art und Weise langweilen würde.
Und das ist die Brücke zu meiner nächsten Frage. Wir stellen uns die Frage, wie sieht denn eigentlich dann eine Organisation der Zukunft aus? Wieder 5 Jahre nach vorne. Ich habe vor kurzem gelesen, kleine Geschichte, ein Unternehmen in Hongkong, börsennotiert, Netgear, glaube ich, heißen sie. Ja, Netgear? NetDragon. NetDragon. Ein Online-Spielevermarkter. hat eine AI als CEO. angeblich, als das bekannt wurde, ist der Börsenkurs, glaube ich, irgendwie um 10 oder 15 oder 20% gestiegen. Naja, also das als kleines Anekdötchen. Aber vor kurzem habe ich ein Bild gesehen, im Grunde genommen von einem Org-Chart. Und in diesem Org-Chart waren immer noch 70% Menschen in Boxen und Namen und Aufgabensbereiche. Aber 30% oder 40% waren Agents. Mhm. Die bestimmte Dinge erledigt haben, wie, I don't know, Product Development oder Allocation. Ja? Es gibt kein Allocation-Team in dem Thema mehr, sondern es gibt einen Agenten, der heißt halt Mark und allokiert Ware in die Kanäle, ob jetzt digital oder ob in die Stores. Und der hat eine kleine Box.
Ja, ja.
Und der schiebt Informationen und verhandelt sozusagen im internen Prozess bestimmte Themen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wie sieht denn AI in der Zukunft integriert in Organisationen aus? Ist das so, dass sie wirklich ein tiefer, fester Bestandteil wird in unseren Prozessen und in unserer Organisation? Also was fällt dir dazu ein? Was hast du so, geht dir durch den Kopf?
Ganz viele Dinge. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall einen starken Einfluss haben. Und ich glaube, kaum ein Job wird unberührt sein und genauso aussehen wie aktuell. Ich glaube, die konkreten Auswirkungen sind leider auch noch sehr schwer vorherzusehen. Ich glaube, wir leben gerade in einer starken Dualität, wo einerseits ganz, ganz viel Fantasie da ist und man auch schon interessante Anzeichen sehen kann. Auf der anderen Seite wird doch auch immer wieder die Limitierungen sehen. Also ich glaube, so Geschichten wie der AI-CEO, da ist auch viel Marketing dabei. Und wenn man so ein bisschen dann unter die Oberfläche schaut, sieht man, in der Realität sieht es alles doch ein bisschen anders aus. Und wir sehen schon auch immer wieder Beispiele, wo Unternehmen erst sehr groß verkünden, dass sie jetzt ganz viel automatisieren, beispielsweise im Customer-Service-Bereich, und dann wieder zurückrudern und sagen, wir haben gemerkt, ganz so einfach ist es doch nicht. Und ich glaube, dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Und es ist schwer zu sagen, wie lange diese Gründe noch wahr sind. Aktuell, nicht zu unterschätzen, AI ist auch nicht immer günstiger als der Mensch. Also der Stromverbrauch und am Ende auch der Rechenpower-Verbrauch ist...
Also Total Cost.
Ja, ist wirklich ein Thema. Also wir sehen das in manchen Beispielen, dass Unternehmen erstmal freudig naiv sich auf den Use Case einlassen und dann nachher merken, ja, ich kann das automatisiert abbilden, aber es ist nicht automatisch günstiger. Jetzt ist die große Frage, wie schnell wird die Technologie günstiger? Und in vielen Bereichen haben wir natürlich in den letzten Jahrzehnten gesehen, relativ schnell. Aber ich glaube, es ist wirklich noch zu früh zu sagen, ob das hier auch der Fall sein wird, gerade weil unklar ist, wo die Limits der konkreten AI-Technologien, die wir gerade einsetzen, ist. Und am Ende ganz viel von dem, was wir gerade sehen, basiert auf, ich sag mal, Transformer-Technologie, die ist erst ein paar Jahre alt. Bevor wir den Sprung gemacht haben, hatten wir lange Probleme. Vielleicht dauert es 15 Jahre, bis wir den nächsten Sprung finden. Ich glaube nicht, aber trotzdem ist es, glaube ich, wichtig dazu zu sagen. Ansonsten, du hast ja nach den Org-Charts gefragt. Ich glaube, es gibt sehr unterschiedliche Visionen. Ich glaube, es gibt eine Variante, wo wir weitestgehend Org-Charts behalten, wie sie aktuell sind. Und am Ende einfach jede Person in diesem Org-Chart unterstützt wird von AI in unterschiedlichen Formen, Agenten oder anderer AI. Augmented ist so ein Begriff, der häufig verwendet wird, dass mir einfach bestimmte Aufgaben abgenommen werden, aber trotzdem mehr oder weniger die gleichen Personen die gleichen Entscheidungen treffen, nur vielleicht ein bisschen mehr Zeit dafür haben. Und am Ende waren wir historisch immer ganz gut darin, dann einfach andere Aufgaben zu finden. Also es gab ja viele Prognosen vor 50, 60, 70 Jahren, dass wir alle weniger arbeiten müssen. Und wir haben dann doch wieder ganz viele neue Aufgaben gefunden und sitzen in Meetings und schreiben E-Mails. Und
hast du recht,
wer weiß, vielleicht ist auch genau das, was passiert. Ich glaube, gleichzeitig gibt es interessante und ernstzunehmende Prognosen, wo man auch schon erste Anzeichen sieht, dass wir in der Lage sind, die Firma radikal neu zu erfinden, wo am Ende eine relativ kleine Anzahl an Menschen in der Lage ist, große Organisationen, erstmal nach Umsatz große Organisationen zu führen. Auch das ist was, wo es natürlich schon Beispiele von vor 5 Jahren, vor 10 Jahren gibt, wo Softwareunternehmen mit deutlich weniger Mitarbeitenden bis zu einem gewissen Grad zumindest auskamen. Und es ist durchaus möglich, sich vorzustellen, dass mithilfe von Agenten und AI noch größere Organisationen mit noch weniger Menschen möglich sind. Da kommen wir dann natürlich irgendwann an sehr große Fragestellungen, weil irgendjemand muss diese Produkte ja auch kaufen. Ich sag mal, wenn wir im großen Stil Arbeitsplätze ersetzen, dann haben wir, wenn wir nicht fundamental unser gesellschaftliches Modell verändern, haben wir auch wieder keine Konsumentinnen und damit gibt es für diese Unternehmen auch wieder keine Abnehmerinnen. Aber da kommen dann sehr viele Fragestellungen zusammen.
Ja gut, dann wird es auch politisch und philosophisch, müssen wir über das Grundeinkommen sprechen und so weiter. Aber ich versuche mir gerade vorzustellen, wenn wir so, deswegen hatte ich eingangs nochmal diese kleine Studie da erwähnt, wo ich jetzt nicht hundertprozentig die Zahlen weiß, aber 40-20 oder 40-50-90. Also gerade mal 10% sind da wirklich systematisch dran, AI nachhaltig und integriert sozusagen nutzbar zu machen. Und die anderen 40 fummeln so ein bisschen mit ChatGPT rum und optimieren ihren Mailverkehr so ungefähr. Und die anderen 40 stehen erst noch auf der Seitenlinie, 40%, und gucken da so drauf und sagen, wir wissen noch gar nicht, was er tut. Wenn du jetzt quasi einer Organisation, einem CEO oder sowas raten würdest, finde mal raus, was wäre aus deiner Sicht ein vielleicht gangbarer Weg für ein Unternehmen, großer Mittelstand, von mir aus 1 Milliarde Euro Umsatz, in unserer Branche Fashion, Lifestyle beispielsweise, sich systematisch mal damit zu beschäftigen, welche AI-Themen in meiner Wertschöpfungskette oder in meinem Ecosystem sind wirklich spannend für mich, weil sie bedeutsam sind, weil ich Qualität auf einem anderen Level kriege oder weil ich auch substanziell Kosten sparen kann, schneller sein kann. Und hättest du eine Idee oder einen Vorschlag, wie sich diese Organisation oder dieses Executive Team oder wie auch immer dem nähern kann, das rauszukriegen? Weißt du, weil momentan ist es so, jeder fummelt so rum und probiert mal so ein bisschen. Ja. Aber wie aggregiert man das? Wie orchestriert man das? Hättest du da eine Idee, einen Vorschlag, wie man da vorgehen könnte?
Ich glaube, es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen. Mhm. Manche sind ein bisschen explorativer, manche sind ein bisschen fokussierter. Es gibt ganz schönen Artikel von Johnson & Johnson, Wall Street Journal, wo sie gesagt haben, sie sind erst den Let a Thousand Flowers Bloom Ansatz gefahren und haben die ganze Organisation mal ausprobieren lassen und jetzt haben sie Erkenntnisse gesammelt und fokussieren sich. Ja. Das muss man sich natürlich ein Stück weit auch leisten können, so viele Experimente zu wagen. Ich glaube, ein bisschen der gegenteilige Ansatz ist, nicht mit der Technologie zu starten, sondern mit den größten Problemen, den größten Business-Problemen und wirklich zu sagen, okay, wo drückt denn unser Schuh gerade am stärksten? Wo haben wir generell Probleme, die wir lösen wollen? Erstmal ganz egal davon, ob mit Technologie oder mit welcher Technologie. Und dann sehr fokussiert eine Exploration zu starten, was da gerade möglich ist. Mhm. Und ich glaube, was da wichtig ist, ist, dafür braucht es auf der einen Seite immer jemanden im Business, der dieses Problem sehr gut versteht, ob es dann eine Supply Chain Expertin ist, klar, oder Marketing, Vertrieb oder wie auch immer. Und auf der anderen Seite braucht es, glaube ich, eigene Technologiekompetenz. Und dann natürlich kann man mit Partnern zusammenarbeiten und mit Dienstleistern, aber ich glaube, solche Projekte werden nur dann funktionieren, wenn es auch eine Inhouse-Expertise gibt, die am Ende auch immer eine Brücke schlägt zu den eigenen Technologien. Weil meine Erfahrung ist, diese AI-Projekte funktionieren natürlich nicht im Vakuum, sondern sie müssen immer mit der bestehenden Infrastruktur funktionieren, beziehungsweise die bestehende Infrastruktur muss weiterentwickelt werden, um dann in der Lage zu sein, mit AI gut zusammenzuarbeiten.
Um es auch zu verankern, damit es auch nicht wieder verloren geht, wenn jetzt die Leute weg sind. Gut, ganz interessanter Punkt, würde ich gerne nochmal darauf eingehen. Könntest du dir vorstellen, ich habe nämlich jetzt von einem Case bei einem Kunden gehört, das fand ich ganz interessant, die haben angefangen, eine sozusagen Data Scientist AI-Truppe aufzubauen. Sind, glaube ich, jetzt mittlerweile irgendwie 15 oder 20 Leute. Und im Grunde genommen eine Prioritätenlandkarte, also Projektlandkarte und Prioritäten aufgesetzt. Manchmal aus dem Enkel kommt, den du gerade genannt hast, also wo druckt der Schuh am stärksten, aber manchmal auch, wo wissen wir und glauben wir, dass AI, wie sie heute ganz gut verfügbar ist, am besten, schnellsten einen guten Effekt bringen kann. Ja. Und über diese Projekte Teams, agile Teams zusammenzusetzen. Also nichts anderes wie, es gibt einen Product Owner, es gibt einen Project Owner und da müssen die wichtigen Funktionalitäten vertreten sein, einem aus dem Business, von mir aus Supply Chain oder Marketing oder was auch immer, aber eben auch jemand aus diesem Data Scientist, AI-Team, der diese Seite covert. Also wie kleine agile Teams, die dann genau dort als Projekt eben versuchen, mit AI zusammen Wert zu schaffen. Ja. Und zwar dann auch schon so in einem, so gesehen ja auch etwas integrativen organisationellen Kontext, weil diese Teams ja ihre Teams dann leveragen, reinnehmen und so weiter. Wäre das eine Vorgehensweise, die aus deiner Sicht interessant sein könnte?
Absolut. Und ich würde sagen, für ein Unternehmen, was die letzten 10 Jahre gut darin war, sich zu digitalisieren, ändert sich am Ende des Tages gar nicht so viel. Ja, okay. Also ich glaube, AI ist einfach nur eine neue Technologie. Und auch da gibt es wieder ein Spektrum, ganz schön viel von, was dann irgendwie AI genannt wird, ist am Ende auch nur lineare Regression. Und ich glaube, Unternehmen, die in der Vergangenheit gut digitalisiert haben, haben genau das gemacht. Sie haben auch schon da diese cross-funktionalen Teams gebildet.
Organisatorisch, aber mit einem Unterschied, den ich ganz interessant finde und vielleicht sehe ich es aber auch nicht richtig. Ich fand, also in der Zeit der Digitalisierung, in dieser Zeit der organisatorischen Entwicklung und dann auch Implementierung von neuen Technologien, waren wir immer noch in einer Zeit, in der es starke, sozusagen sehr starke Anbieter gab. Ja, also es gab auch Open Source, aber es gab trotzdem sehr starke Systemanbieter, Solutionanbieter, Toolanbieter. Heute, und das fand ich ganz interessant, ich habe mich vor gar nicht langer Zeit mit einem CEO unterhalten, der mir von einem ganz interessanten Test, den Sie gemacht haben, berichtet hat, nämlich, dass Sie im Grunde genommen anfangen, eigene Tools und gekaufte Systeme jetzt selbst im Grunde genommen nachzuprogrammieren. Mhm. Mit AI, zum Beispiel Klein oder anderen Tools, die in der Lage sind, also quasi zu coden, zu programmieren. Und das in einer Geschwindigkeit und in einer Qualität, inklusive Testing, Debugging, Implementation mit API-Schnittstelle, allem drum und dran, so ein Ding relativ schnell an den Start bringen kann. Ja. Warum ich das erzähle oder warum ich mich da selber nochmal dran erinnere, ist, weil du den Vergleich gebracht hast mit der Digitalisierung und so viel ändert sich nicht. Und ich frage mich gerade, dass in dieser neuen Welt, wo diese Teams auf einmal die Lage, die in der Situation sind, mit AI, selber Technologielösungen zu entwickeln und zu implementieren und nicht klassisch an der Hybris oder irgendjemand anderes Software-Systemhaus hängen und von denen abhängig sind, bietet nochmal ganz andere Möglichkeiten und vielleicht auch andere Herausforderungen an solche organisatorischen Entwicklungen? Fragezeichen, laut gedacht.
Ich glaube im Detail mit Sicherheit. Ich würde trotzdem sagen, dass die grundsätzliche organisatorische Logik von cross-funktionalen Teams, die eine Mischung aus interner IT und den Business-Funktionen, ich glaube, daran ändert sich gar nicht so viel. Ich würde auch sagen, es braucht nur bedingt eigene AI-Teams. Also auch ein Unternehmen in der Vergangenheit, was gut digitalisiert hat, hatte schon Data Scientists. Mhm. Von daher, ich glaube, da kann erstmal relativ viel gleich bleiben und einige Unternehmen haben auch in der Vergangenheit schon eigene Softwarelösungen entwickelt. Da muss man im Detail von Unternehmen zu Unternehmen schauen. Ich glaube, zu dem Beispiel, was du bringst, das ist mit Sicherheit sehr spannend und so ein bisschen der heilige Gral, wie sehr sind Unternehmen in der Lage, wirklich im größeren Stil customized eigene Softwarelösungen zu entwickeln. Ich glaube, es ist ein bisschen so zu früh zu sagen, wie da mittelfristig die Entwicklung sein wird. Auch da gab es ein paar interessante Ankündigungen von Klarna, beispielsweise gesagt haben, sie ersetzen ihr ganzes CRM durch Eigenentwicklungen. Auch da wurde schon wieder so ein bisschen zurückgerudert. Ich weiß nicht, ob irgendjemand mit Sicherheit sagen kann, wie die Zukunft davon ist. Ich glaube, da gibt es gegenläufige Entwicklungen. Es ist fast so ein bisschen so wie mit der letzten großen Cloud-Welle, wo es auch schon wieder welche gibt, die zurückgehen oder auf hybride Lösungen gehen. Ich glaube, da ist mehr möglich als je zuvor. Gleichzeitig würde ich die Komplexität von eigenentwickelter, customizeder Software gerade auch in der Pflege nachher nicht unterschätzen. Und es gibt da auch heute schon dann wieder Technologen, die sagen, ja, ich kriege ganz schnell eine 90%, 95%, 98% Lösung, aber die Menge an Code und die Komplexität wird immer höher und all das noch zu maintainen.
Ja, aber ich meine, wenn du überlegst, Zuckerberg hat doch jetzt gerade vor ein paar Tagen gesagt, dass 30% seiner Plattformentwicklung heute schon voll AI getrieben ist oder unterstützt ist.
Und ich glaube, wir sind in einer ganz spannenden Phase, wo wirklich niemand es mit Sicherheit sagen kann, weil diese CEOs natürlich auch mit Blick auf Börsenkurse incentiviert sind, diese Statements zu machen.
Tolle Story zu erzählen.
Es ist ein schönes Narrativ. Auch da, wenn man auf Reddit und Ähnliches geht, gibt es auch wieder Insider, die sagen, na ja, wir sitzen da und neben uns läuft ein Tool und es gibt uns vielleicht ein paar Tipps, aber ich programmiere das schon noch selber.
Ja,
okay. Ich fühle mich nicht wohl, da gerade eine saubere Prognose zu haben. Ich glaube, man muss das alles im Blick behalten. Und es geht so schnell, dass es durchaus möglich ist, dass in 1, 2, 3 Jahren Sachen möglich sind, die ich mir heute nicht für möglich halte, dass das alles möglich ist. Ich glaube, ein gesundes Skepsis ist trotzdem auch gut. Und
ich glaube, darauf kann man sich einigen. Skepsis ist immer gut, insbesondere im Thema AI. Aber es ist doch erstaunlich, was man anscheinend jetzt auch schon als Nicht-Programmierer relativ schnell und mit einfachen Mitteln, wenn man Ausgangssituation, Zielsetzung, Rahmenbedingungen, Parameter und so weiter gut als Prompt vorbereitet, wie gut und schnell dort wirkliche Software-Tools entstehen können. Games, in diesem Test des CIO, die haben das mit einer kleinen Truppe und das war am Ende ein Werkstudent, der hat sich da hingesetzt, das gepromptet und hat ein geiles Spiel draus gemacht. Ja? Also Möglichkeiten, die vorher, und nicht beleckt vorher, Möglichkeiten, die vorher für einen Normalo, der nicht jetzt aus der Programmier-, aus der Coding-Welt kommt, so eigentlich nicht denkbar wäre.
Und ich glaube, im Status quo in allen Bereichen, egal ob wir von Programmieren reden, ob wir von Inhalten, also Fotos, Videos, Texten reden, oder auch, ob wir von rechtlicher Beratung und Buchhaltung reden, 80% der Qualität, der Genauigkeit und so weiter sind in all diesen Bereichen wahnsinnig schnell, wahnsinnig billig, wahnsinnig einfach zu erzielen.
Ja.
Und es gibt ganz viele Bereiche, da reicht 80%. Und vielleicht kommen wir teilweise heute auch schon auf 90%. Und das alleine, selbst wenn heute die Entwicklung stoppt, hat weitreichende Folgen, weil das auf einmal bedeutet, dass Firmen und auch Privatanwenderinnen, die sich nie hätten leisten können, die 100% zu nutzen, auf einmal Zugang haben zu 90%. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich hatte vor kurzem einen Brief vom Inkasso-Unternehmen und habe mich geärgert und war mir sicher, das stimmt hinten und vorne nicht. Ich habe ganz schnell mal einfach ein Anwaltsschreiben, 2-3 Seiten verfasst, rausgeschickt und sofort haben die das Verfahren fallen gelassen. Ja. Ist das eine rechtliche Beratung, mit der ich vor Gericht gehen würde, wenn es um was geht? Nein. Aber trotzdem ist etwas möglich, was früher nicht möglich gewesen wäre.
Definitiv. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ich habe nämlich einen Gewerbemietvertrag aufsetzen müssen, habe keine Ahnung davon gehabt, habe das Ding beschrieben, reingetan und danach meinen Bruder rübergeschickt. Der ist Anwalt und versteht was von dieser Sache und hat gesagt, pass an, ich kann es so rausschicken.
Ich dachte, holy shit. Es ist gut.
Thanks, GGP.
Genau, es ist gut genug. Und das ist für mich eigentlich die spannendere Frage. Gerade weil es so schwer ist zu sagen, wo sind die Limits dieser Technologien, wie schnell geht es? Was geht heute schon? Und die High-End-Anforderungen, einen Firmenverkauf, um mal bei dem Anwaltbeispiel zu bleiben, wo es um Milliarden geht, da werden sich die Leute mit Sicherheit auch heute noch auf ordentliche Anwaltskanzleien verlassen.
Hast du recht, aber kurz, sorry, wenn ich unterbreche und direkt reinspringe, trotzdem von einem anderen Klienten, die sind im Immobilienbereich tätig, kaufen natürlich häufig sehr komplexe Immobilienprojekte und Themen. Das sind sehr, sehr aufwendige, um hunderte Seiten lange Verträge, auch die über AI sozusagen entwickeln lassen, an einen immobilienspezialisierten Anwalt rübergegeben hat, gesagt, okay, hab da nochmal 2-3 Stunden draufgesetzt, ein paar Sachen feingeschliffen, aber im Grunde genommen echt gute Arbeit. Also wir sind auch selbst in einem solchen Niveau natürlich.
Und das meine ich mit 90%. Und ich glaube, bei manchen Themen muss man dann schauen, ob nicht die letzten 10% dann doch wieder ganz schön viel Arbeit.
Aber was sind die letzten 10%, wenn wir heute schon ein Niveau haben, was ein PhD übersteigt und in 2-4 Jahren sozusagen sich auf Nobelpreisniveau bewegt? Also was sind denn eigentlich die 10%, die dann noch fehlen? Also machen wir uns da nicht was vor?
Ja, nein. Ich glaube, es hängt dann wieder so ein bisschen von dem Thema ab. Ich glaube, das eine Problem ist, ich kann mich halt noch nicht mit Sicherheit darauf verlassen, dass keine Fehler drin sind.
Aber das ist dann vielleicht ein persönliches Problem des eigenen Vertrauens. Also wie weit vertraue ich sozusagen?
Nee, ich würde schon sagen, jetzt kommt es wieder so ein bisschen, hängt es von dem Thema ab, aber ist ein bisschen Klischee, aber ja, es gibt Halluzinationen. Und ich glaube, in vielen Fällen ist eine AI mit Sicherheit aktuell auf dem Qualitätsniveau von Junioren. Aber um bei dem Beispiel Anwälte zu bleiben, jemand, der 30, 40 Jahre Berufserfahrung hat und sich einen Namen gemacht hat in der Branche, kann ich mich eher darauf verlassen, dass gar kein Fehler nachher drin ist. Das habe ich heute so in den wenigsten Anwendungsfällen bei einer AI.
Also vielleicht jetzt nicht an dieser Stelle, das müssen wir dann mal später bei einem Bier noch ein bisschen ausdiskutieren. Da würde ich gerne nochmal mit reingehen, denn ich glaube, ich bin mir da nicht mehr sicher. Also wenn ich mir auch schaue, was in bestimmten Feldern eben, medizinischen Feldern, Erkennung, Krebserkennung, Röntgenbilderkennung etc., MRT, was da sozusagen AI für eine Qualität hat im Vergleich zur menschlichen Diagnose. Ja, also Fehlerhäufigkeit ist dort geringer als jetzt bei Menschen.
Ja, ist ein bisschen ein anderer.
Aber ich meine bei der Juristerei auch, wie gesagt, wir haben eine Gesetzeslage, wir haben Kommentare, wir haben Rechtsprechung, alles sozusagen verfügbare Daten, bei denen es geht, sie zusammenzuführen und eine Analyse und Ableitung daraus zu machen. Mit all diesem Wissen, ich würde auch sagen, also den Anwalt, den 50-Jährigen, möchte ich nicht diskreditieren. Und ich glaube, und jetzt, deswegen habe ich das eben so genannt, ich glaube, vielleicht schwingt trotzdem auch noch irgendwo was mit. Und du hast so recht, es gibt dieses Halluzinieren und auch selbst wenn es nur ein Prozent ist, ein halbes Prozent der Chance, dass es irgendwie nicht richtig berücksichtigt und Fehler drin ist oder sonst was. Und beim Menschen habe ich doch irgendwie vielleicht ein anderes Gefühl, ein anderes Vertrauen, weil es mir näher ist, weil ich irgendwie eine andere Beziehung dazu habe. Aber sorry, jetzt habe ich so einen kleinen Abschwenker gemacht. Dann, wie gesagt, gerne mal bei einem Kaffee an anderer Stelle. Also jetzt in unserer Branche gibt es auch verschiedene Beispiele, aber eins fällt mir gerade so spontan ein. In diesem Discount-preisaggressiven Fashion-Segment hat der New Yorker von Anfang an immer ganz bewusst gesagt, nee, online mache ich nicht. Das ist zu teuer. Yeah. Da kann ich nicht diesen Preis halten. Das machen wir nicht. Wir bleiben physisch mit unseren Stores. Yeah. Er hat jahrelang, jahrzehntelang Top-Ergebnisse, Top-Performance hingelegt, ist damit gut gefahren. Ich will das nicht bewerten. Ich kann es auch gar nicht bewerten. Auch nach vorne hin, was das jetzt bedeutet, in den nächsten Level sozusagen. Aber in der Zeit, als er bewusst sich entschieden hat, ich springe nicht auch auf den Zug auf, weil ich werde dadurch nicht substanziell mehr Umsatz machen, aber substanziell mehr Kosten haben, nämlich Komplexitäten und so weiter, entscheide mich dagegen. Er ist anscheinend damit sehr gut gefahren. Und es gibt noch ein paar andere Beispiele, die das so gemacht haben, Primark, Petco und so weiter. In diesem Segment ist halt Online- oder Multi-Channel nur schwer leistbar eben. Von daher, ich verstehe deinen Punkt total. Also auch da gilt es immer gut, nicht jedem Trend einfach nur blind hinterher zu sagen, müssen wir jetzt auch noch machen, sondern wichtig ist schon, vorab eine Einschätzung zu machen, Potenzial, Komplexität, was bin ich, und dann auch ganz bewusste Entscheidungen zu treffen.
Und mindestens mal in den groben Zügen einfach sehr konsequent. Mit Sicherheit wird es immer Kleinigkeit geben, wo man mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger macht. Aber ich glaube, bei den großen Entscheidungen, entweder ich mache es richtig konsequent und ich kann darin auch einer der Besten werden, oder ich entscheide mich sehr bewusst und alle Nachteile in Kauf nehmen für den anderen Weg. Und in meiner Erfahrung tun sich die meisten Unternehmen eher schwer, weil sie versuchen, so ein bisschen was von allem zu machen. Dusche mich, mach mich nicht nass. Keine zu radikalen Entscheidungen. Und ich glaube, gerade in einer Zeit von so viel Veränderung und so vielen neuen Möglichkeiten ist dieser halbgare Weg eigentlich der gefährlichste.
Ja, okay, ja, stimmt. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Halbgarer Weg ist der gefährlichste. Also wir wollen Commitment, Klarheit und dann Mut und Fokus und auch Durchhaltevermögen. Obwohl ich schon, wenn ich noch abschließend sagen darf, ein Verfechter bin, am Ende, wenn ich es besser weiß, sage ich schon, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern.
Immer.
Dann muss ich es auch besser machen. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Das war mir ein großes Vergnügen, mit dir KI-Ping-Pong zu spielen, eine Menge neue Sichtweisen zu bekommen. Das war sehr inspirativ. Vielen lieben Dank und hoffentlich bis bald mal wieder.
Dankeschön.
Dankeschön.